schön. Lass uns Platz nehmen. Niemals lässt er uns allein. 2016 wird er bei uns sein. Und wenn noch die Zeit verzieht, wird er bis 3000 auch bei uns noch sein. Niemals lasse ich dich allein. Das ist großer Trost für mich und eine große Hoffnung. Menschen gehen, Menschen verlassen oder Menschen, was weiß ich, enttäuschen einen, aber der Herr enttäuscht nicht, auch wenn es manchmal wie eine Enttäuschung aussieht. Mein Thema heute ist Flucht. Wir machen uns Gedanken über Flucht, über Flüchtlinge. Heute ist das aktuelle Thema überall Flucht und Flüchtlinge und auch geistig. Was hat das geistig zu bedeuten? Was hat das für uns zu sagen? Aber zuerst einmal weise ich noch auf die Themen hin, denn heute ist ja so in unserem Kalender die Flucht nach Ägypten. Deshalb nehme ich auch das als Text und Gedanke. Fliehen, warum, ist gut oder nicht. So, ich lade dich ganz herzlich für Freitag, der Glaube des Unglaubens. Am Samstag werde ich über die Pannen sprechen und wie man Pannen vermeidet in seinem Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten, Pannen zu vermeiden. Also wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um, steht einmal in der Bibel. Dann am Sonntag, gib nicht gleich auf, kapituliere nicht gleich, resigniere nicht gleich, werde nicht schwach, geh nicht in die Knie, fall nicht gleich nieder und dergleichen, bleib stabil, bleib stehen. Flucht ist nicht der Weg. Flucht, der Gerechte heißt es in meiner Bibel, flieht nicht. Der Gerechte bleibt, beißt die Zähne zusammen, stellt sich auf die Hinterfüße und sagt im Namen Gottes. Das ist also, wie ein Christ sich benimmt. Natürlich, manchmal muss man fliehen. Und hier in diesem Fall, was wir Jesu Flucht, Josef und Maria, wie sie nach Ägypten fliehen, da war sogar Gott befohlen. Es gibt also gottbefohlene Aufträge, fliehe. Schnell, pack deine Sachen, Josef, und renn mit deiner Maria und deinem Jesuskind nach Ägypten. Flucht. Auch im Neuen Testament wird es uns gesagt, fliehe der Sünde, der Jugend und so weiter, fliehe bestimmten Anfechtungen, also meide bestimmte Dinge. Also Gedanken über Flucht wollen wir machen, ein aktuelles Thema. Bei so vielen Flüchtlingen, wir haben jetzt weltweit insgesamt 60 Millionen Flüchtlinge, weltweit. Also das ist eine große Tragödie. Flüchtlinge gibt es überall in jedem Land. Es hat noch nie so viele Flüchtlinge gegeben wie heute. Allein hier laut UNO sind die Flüchtlinge im Inland, so viele Flüchtlinge in ihrem Land, dass sie dann ja gar nicht im Ausland sind, sondern im Land verlassen bestimmte Gegenden, bestimmte Gebiete. So, bei uns in Deutschland haben wir einige Hunderttausende Asylanträge gestellt. Wir haben ihr Heimatland verlassen und denken, hier ist bei uns das Paradies. Also viele Fluchtarten und Möglichkeiten. Ich möchte zuerst einmal, bevor ich Gottes Wort lese, ein indisches Märchen erzählen. Und in einem indischen Märchen heißt es, da sind drei Männer im Urwald unterwegs und plötzlich sehen sie einen Tiger kommen. Und in diesem indischen Märchen heißt es, der erste der drei Männer ruft, Freunde! Unser Schicksal ist besiegelt, der Tiger wird uns fressen, der Tod ist unvermeidlich. So, das ist der eine. Und so reagiert ein Mensch, ein Fatalist. Mein Schicksal ist unabänderlich, ich kann nichts machen, schnell. Also, fall hin und stell dich tot. Aber du wunderst dich dann, dass du nachher gefressen wirst. Der zweite Mann in diesem Märchen, da heißt es, meine Brüder, wir wollen gemeinsam zu Gott rufen. Er wird uns bestimmt seine Barmherzigkeit zeigen und uns wirklich helfen und uns vor dem Tiger bewahren. So spricht ein frommer Mensch, ein religiöser Mensch. Wir wollen zu Gott beten und vielleicht kriegen wir Barmherzigkeit und vielleicht hilft uns Gott und vielleicht steht uns bei. So ein religiöser Mensch wartet auf Gottes Hilfe, aber benutzt nicht seine Möglichkeiten. Der dritte sagt, warum sollen wir Gott belasten, wenn wir uns selber mit unseren Gaben helfen können? Lasst uns ganz schnell auf einen Baum klettern und uns vor dem Tiger verstecken. So. Welche hat richtig oder welche Gruppe oder welche Art von Mensch hat hier wirklich gehandelt? Ein Mensch, der so denkt, wir tun etwas, unser Bestes, unser Bestmögliches, auch das gilt für Flucht. Deshalb, wir können sogar mal vor der Flucht, vor der Gefahr stehen zu fliehen. Deshalb in der Bibel Matthäus 24 heißt, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Also Gott hat uns Augen gegeben, die Gefahr zu sehen. Wir müssen also Realisten sein. Die Gefahr zu sehen, er gab uns Verstand, über Wege der Rettung in der Gefahr nachzudenken. Wer also sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Er gab uns Hände zum Handeln und ließ Bäume wachsen, auf denen wir klettern können. Der Glaube soll die Tat nicht ersetzen. Wenn du sagst du ja, ich glaube, ich bete, ich vertraue Gott, das löst dich noch nicht davon, dass du nichts tust, nichts unternimmst. So, wir müssen auch tun, der Glaube wird immer aktiv, irgendeiner Art und Weise. Also es gibt verschiedene Arten der Flucht, Flucht aus Angst. Die Jünger Jesu flohen aus Angst vor den Juden oder vor den Römern. Ich könnte der Nächste sein, der gekreuzigt wird. In Markus Kapitel 14, Vers 50, da ist eine Geschichte, da heißt es von einem jungen Mann, da verließen ihn alle und flohen. Also du siehst Flucht, die verließen alle. Das wird sogar prophezeit. Jesus hat sogar gesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern und ihr werdet alle von mir fliehen, ihr werdet mich alle verlassen. Also Flucht, da verließen ihn alle. Und ein junger Mann, wahrscheinlich Markus, Johannes war das, ein junger Mann, aber folgte ihm nach. Und er war mit einem Leinengewand bekleidet, vielleicht kam er gerade aus der Schlafstube, bekleidet und er rannte und die ergriffen ihn, rissen ihm das Kleid weg und so weiter und er floh nackt. Er floh nackt. Eine Geschichte, die sogar in der Bibel so vermerkt ist, wahrscheinlich Johannes, Markus eine Geschichte. Flucht aus Angst ist normal, ist uns angeboren. Wenn das nicht wahr wäre, wären wir nicht Menschen. Roboter fliehen nicht. Aber Menschen, die Gefühl haben, die Instinkt haben, die fliehen, die bringen sich in Sicherheit. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Der Jüngling floh aus Angst und ihm war egal, ob er nackt ist, was die Leute denken, er floh. Es gibt verschiedene Arten und viele Arten der Flucht. Aus Angst, aus Zukunftsangst, aus Höhenangst, du steigst halt auf keinen Turm oder Kran oder wo auch immer, Platzangst. Man flieht, also man möchte nicht unter vielen Menschen sein. Es gibt solche Leute. Todesangst, Flucht vor der Stimme Gottes, kennen wir. Das ist auch in der Bibel. Ich denke nur, der Jona ist so ein bekanntes Beispiel. Gott beruft einen, Gott sagt zu einem und er geht, aber in die falsche Richtung. Und das ist auch, was wir Menschen machen. In 1. Mose, Kapitel 4, Vers 16, da ist auch, Gott hat geredet zu Kain und Kain floh vor dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Nord, jenseits von Eden gegen Osten. Kain floh vor Gott. Das ist eine, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Er hat was getan, hat irgendwas auf dem Kerbholz. Er floh von der Gegenwart Gottes. Der moderne Mensch, und das ist der moderne Mensch, der floh vor Gott. Der flieht vor Gott. Und wenn wir heute die Menschen angucken, es gibt so viele vielfältige Fluchtmöglichkeiten, wie die Menschen vor Gott fliehen. Jetzt haben Schuld auf sich geladen, die tarnen, sie wandern aus. Schlechtes Gewissen, sie wollen Gott nicht sehen oder Gott hören. Kain, er kehrt Gott den Rücken, hat sie von Gott gelöst. Auch Adam, er ging vom Angesicht Gottes raus. Also du siehst schon von ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte die Flucht, versteckte sich vor Gott. Er kam seinem Schöpfer nicht begegnen, traut sich nicht, hat Dreck am Stecken, hat von dem Baum gegessen. 1. Mose Kapitel 3, Vers 8 und folgende Verse. Und er versteckte sich, bis Gott ihn rief. Adam, wird auch wahrscheinlich Eva gerufen haben. Adam, wo steckst du? Wo bist du? Was ist mit dir los? Warum versteckst du dich? Ja, ich fürchtete mich. Du siehst Flucht aus Furcht, aus Angst. Und erst durch die Entzweigung mit dem Schöpfer entzweigt sich der Mensch auch von sich selbst. Und flieht vor sich selbst, er flieht und niemand jagt ihn. Das ist, wie es in der Bibel der Gottlose beschrieben wird, er flieht vor sich selbst. Und du kannst hinfliehen, wo du willst, du kannst machen, was du willst, du kannst vor dir selber nicht weglaufen, Flucht. Nur nebenbei, ich will all diese Möglichkeiten der Flucht aufzeigen. Flucht aus Scham. Josef wollte die Maria heimlich verlassen, weil er sich schämte. Was werden die Leute sagen? Flucht, dass man ja untertaucht. Und so viele tauchen irgendwo unter. Josef wollte untertauchen, damit soll niemand erfahren und die Maria soll ihr Baby kriegen. Und selbst wenn es Jesus ist, Flucht vor der Wirklichkeit, Flucht vor dem Willen Gottes. Ein Mensch ist, oder die Menschen sind immer vor Gott geflohen, aus irgendwelcher Art auch immer, wenn Gott wollte was und sie wollten, nein, das ist mir zu viel, da bin ich überfordert. Es ist immer der Einzelne, der flieht. Wir können nicht sagen, die Syrer fliehen, die Deutschen fliehen, die Amerikaner oder die Russen fliehen. Weil es immer der Einzelne, der sich aufmacht und rennt und rennt und rennt. 1. Mose 27 und 28, also diese zwei Kapitel, da ist die Flucht Jakobs vor Esau, hat schlechtes Gewissen. Gründe für die Flucht. Der Gerechte flieht nicht. Und doch muss er manchmal fliehen, wie hier in der Bibel lesen. Jakob flieht vor Esau. Er hat Schuld auf sich geladen, seinen Bruder hintergangen. Er flieht vor der Familie, vor der Blutrache. Er rennt um sein Leben. Das ist Flucht. Man rennt um sein Leben. Aber es gibt auch Gott befohlene Träume. Und Jakob flieht und mitten im Traum begegnet ihm Gott. Mitten im Traum begegnet Gott. Auch dem Flüchtling begegnet Gott. Auch wenn du vor Gott fliehst und dich entziehst von der Gemeinde, entziehst dich vom Wort Gottes, entziehst dich von der Gegenwart Gottes. Gott erwischt dich. Adam, wo bist du? Jona, wo bist du? Denk an Jona. Weißt du, es ist unbegreiflich. Jona floh vor dem Auftrag Gottes. Er wusste, es ist hart, was ich tun soll und ich werde gehen. Und von Jona heißt es, er war gottesfürchtig, er war ein gottergehender Prophet. Der Herr hat zu ihm geredet, er war also im Willen Gottes, dieser Jona. Und doch flieht er. Und Gott gibt ihn nicht auf. Und ich sage dir eines, auch wenn du auf der Flucht bist, Gott erwischt dich trotzdem. Egal wo du bist, Gott kommt dir nach. Ich predige mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart, Freiversammlung, Open Air Gottesdienst. Da kommt ein junger Mann und sagt, Herr Matudis, ich muss Ihnen sagen, der liebe Gott verfolgt mich. In Hamburg, da hat der Pastor so und so gepredigt und er sagt genau das Gleiche. Und dann sagt er, ich glaube, der liebe Gott hat Füße und rennt mir nach. Der verfolgt mich. Gott verfolgt uns. Wir können Gott nicht weglaufen. Für Menschen ist es unbegreiflich. Aber Gott, selbst diesem ungehorsamen Propheten, geht nach. Selbst diesem ungehorsamen Propheten verfolgt ihn und lässt einen Sturm aufkommen und dann wird der Würfel gewürfelt und dann fällt der Würfel auf den Jona und sogar im Bauch des Fisches und der Herr verschaffte einen Fisch, der ihn genau exakt an der Stelle wieder zurückbringt, wo er weggelaufen ist. Es ist das Erstaunliche, wenn Gott einen verfolgt und du fliehst, Gott bringt dich wieder an den Punkt zurück, wo du weggelaufen bist. Gott geht Menschen nach. Ich denke nur in Apostelgeschichte 9. Saul von Tarsus, er hörte die Stimme vom Himmel, wurde bekehrt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er ist auf der Flucht, er hat in Jerusalem keine Christen mehr zu verfolgen gehabt. Jetzt hat er gehört, noch in Damaskus gibt es welche. Wer die Stimme Gottes in seinem Herzen ignoriert, der begeht automatisch Flucht vor Gott. Du weißt das Gute, das Richtige und du sagst, nee, das kann nicht wahr sein, das rede ich mir ein, das bilde ich mir ein. Und selbst wenn er sich noch so gute Ausreden und Entschuldigung findet, ich bin ein hebräischer Mann, ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Prophet. Und trotzdem erwischt Gott ihn und lässt den Sturm nur größer werden. Viele Christen begehen geistig gesprochen Fahrerflucht. Weißt du, die fahren bei Rot durch, machen was falsch und dann schnell nichts wie weg. Die hinterlassen nicht einmal den Zettel. Siehe Jona. Jona diente Gott, hatte sich gut eingerichtet, da wo er war, gemütlich, ich werde Prophet sein, meine Prophetenstube, mein Schreibtisch, die Leute werden zu mir in Seelsorge kommen, ich werde fleißig hier arbeiten, aber Gott wollte ihn in Ninive haben. So Gottes Auftrag störte ihn und manchmal stört uns auch der Auftrag Gottes, deshalb verdrücken wir uns gerne, tauchen unter oder versuchen irgendwo ein ruhiges Plätzchen zu finden, wo uns niemand kennt und sieht. Und gerade in dem Augenblick, wo er das Wort des Herrn vernahm, ging auf die Flucht und sagt, ja Herr, ich gehe. Und er marschiert, bloß in die falsche Richtung. Und weißt du, da nimmt er sogar die Zeichen, die günstige Zeichen. Da steht noch ein Schiff im Hafen, da ist noch ein Platz frei. Und ja, dieser Platz wird dann noch ausgefüllt. Ja, das war der Wille Gottes. Gott wollte mich, dass ich nach Tarsis gehe. Manchmal sollten wir nicht auf die günstigen Gelegenheiten achten, die kann der Teufel auch schicken. Die günstigen Gelegenheiten. Da ist ein Platz frei, da können Sie mitfahren. Der Bus, der Zug, im Flugzeug oder ich nehme Sie gerne mit. Geistliche Fahrerflucht. Und er vernahm das Wort Gottes, aber er floh vor der Stimme Gottes, vor dem Auftrag. Und Jona, er geht nach Spanien, genau entgegengesetzt. Und das ist, was der Teufel veranlassen möchte, dass wir gerade entgegengesetzt gehen. Nicht das tun, was Gott will. Du weißt ganz genau, das ist der Wille Gottes, aber man flieht von dem Herrn. Und zugleich ist er noch der Prophet Gottes. Und dann bestätigt Gott auch, als er wieder dorthin kommt, nach Ninive, er predigt nur 3 Tage und die tun Buße, bekehren sich. Wir sind alle auf der Flucht vor Gott, wenn wir ganz ehrlich sind. Irgendwo, der eine mehr oder weniger. Wir wissen ganz genau, das Richtige zu tun und wir tun es nicht. Lass uns ganz ehrlich sein. Weißt du, das ist unsere alltägliche Versuchung, nicht auf Gott hören. Oder schon, ich höre auf Gott, aber ich gehe in eine andere Richtung. Ich mache genau das andere. Ich will seine Stimme nicht hören. Ich, weißt du, und Gottes Stimme spricht zu meinem Herzen. Und er lade mich ein. Geh nach Ninive oder mach das und dies. Man kann direkt oder indirekt Gott fliehen. Also manche, die sind ganz fest in der Gemeinde, aber schon weit weg von Gott entfernt. Auch geistige Flucht. In Lukas Kapitel 20, Vers 25, und wir kennen diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Aber ich möchte die Geschichte ein bisschen anders aufrollen. Der Priester und der Levit, sie flohen vor der Stimme Gottes. Sie haben gesehen, der Mann liegt in seinem Blut, der verreckt bald, der ist im Sterben. Aber was macht der Priester und der Levit? Sie lassen den Mann halbtot liegen. Sie fliehen von dem Befehl Gottes. Sie hätten hier helfen können, aber der bleibt am Straßenrand. Unterlassung der ersten Hilfe. Also man kann dem Auftrag Gottes ausweichen, auch im Talar, wie der Priester. Verstehst du, ich bete. Ich bin im Auftrag Gottes, ich diene Gott. Und er flieht vor dem Auftrag, dieser Test hier. So, ich kann nicht jetzt mich um den Mann kümmern, ich komme zu spät im Gottesdienst. Ich muss meine religiöse Pflicht erfüllen. Verstehst du, die Leute warten auf den Pastor und den Prediger. Er hat die Stimme Gottes nicht gehört und begeht geistlich Fahrerflucht. Dann kommt der Levit, ja, ich muss im Tempel die Kerzen anzünden und ich muss die Tür aufschließen. Ich muss noch gucken, ob alles recht ist und alles gedeckt ist. So wie der Jona, weißt du, bewusst oder unbewusst. Aber der Levit, was macht der Levit? Der sagt, ich kann ja nicht mit dem jetzt abgeben. Ich habe einen größeren Auftrag. Ich muss Gott dienen. Weißt du, wir entschuldigen uns vielfach. Der Levit lässt den Halbtod liegen, der kann ihn nicht aufheben. Und dann sagt er, und wenn ich den aufhebe und ihn trage oder auf meinen Esel setze und er stirbt, dann bin ich für eine ganze Woche unrein, laut dem jüdischen Gesetz. Dann darf ich nicht in den Tempel gehen, dann darf ich nicht beten und so weiter, darf ich Gott nicht dienen. Ich bin unrein, wenn er in meinen Armen stirbt, wenn ich den Toten berühre hier. So. Und womöglich komme ich dann vor den Richter, verstehst du? Weil ich ihn da aufgerichtet habe. Er wollte sein Gewissen, sein reines Gewissen behalten. Und wir sind auf der Flucht, weil wir oft unser gutes Gewissen behalten wollen. Das geht mir nichts an. Da ist der Pastor zuständig, da ist das Sozialamt zuständig, da ist die Behörde zuständig, da, ja, Jobcenter oder was weiß ich, wer da zuständig ist. Da bin ich nicht zuständig. Er floh vor der Stimme Gottes. Und wie oft weichen wir der Stimme Gottes? Jemand bittet uns, jemand ruft uns an und wir haben schon 1000 Ausreden. Merkwürdig und so weiter. Und dann, echt fast witzig ist es, dann kommt der Samariter, nur ein Samariter, verstehst du, nur so ein Ausländer, der gewöhnlich auf der Flucht vor Gottes Wort ist. Also eigentlich, die Samariter sind nicht das auserwählte Volk, sie sind Sünder, ihre Religion ist theologisch ein Irrtum, und er ging von Jerusalem weg nach Jericho, praktisch er ging in die falsche Richtung, er ist flüchtig. Und dann, der Mann hilft, der Samariter hilft diesem Halbtoten und Verreckenden. Weißt du, wir wundern uns manchmal, wir sind entsetzt, mancher Gottlose ist Gott mehr gehorsam als mancher fromm und religiöse. Ich werde nie vergessen, wir haben in Perm einen Mann kennengelernt und diesen haben wir kennengelernt hier durch einen Bruder, der bei uns durchreiste Richtung Perm und hat erzählt, als er dort ankam, wollte Waisenkindern helfen und dann geht in ein Waisenhaus und dieser Waisenhausleiter, der qualmt eine Zigarette nach der anderen und so weiter. Und dann sagte, wissen Sie, das ist doch vor Kindern nicht anständig, hier zu rauchen. Dieser fromme Bruder aus Amerika, das ist doch nicht anständig. Sagte, wissen Sie, wenn Sie in meine Haut stecken würden, würden Sie vielleicht auch so rauchen. Wissen Sie, tagsüber muss ich hier im Heim die Kinder versorgen und nachts gehe ich stehlen, damit die Leute was zu essen haben, die Kinder was zu essen haben, damit ich diesen Kindern dienen kann. Nachts gehe ich da auf im Lagerhaus oder sonst wo irgendwo stehlen. Verstehst? Aber dieser hilft den Waisenkindern, die in ihrer Scheiße sitzen und verrecken und so weiter. Der hilft. Die Christen nicht, verstehst du? Die regen sich auf, der raucht und geht stehlen. Und genau das ist die Geschichte hier vom Samariter. Dieser Mensch verstand, was es bedeutet. Er war zwar selber auf der Flucht vor Gott, er konnte mitfühlen. Flucht, weißt du, ist sich vor einer Arbeit drücken. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt, wer die Arbeit kennt und sich drückt, der ist verrückt. Verstehst du? Und das sind viele Menschen, die sich nicht der Aufgabe stellen, die ihnen in den Weg gestellt wird. In der Bibel heißt es immer, tu das, was dir vor die Hand kommt. Nicht das, was du suchst, was andere dir befehlen, sondern was dir vor der Hand kommt. Weshalb floh Jona vor Gott? Warum floh der Priester vor Gott? Er reagierte nicht auf die Stimme. Warum der Levit? Weil ihr Herz verschlossen war. Jona hat ein verschlossenes Herz gehabt für die Leute in Ninive, da sogar die Tiere gefastet haben, die Tiere gebetet haben. Aber das interessierte Jona nicht. Und so weiter, und regt sich noch auf, dass Gott gnädig ist und diesen Leuten noch Gnade gewährt. Auch der Priester und der Levit, die waren nicht gnädig. Und was ist Gnade? Wenn wir die Stimme Gottes nicht hören, verstehen wir nicht, was Gnade ist. Barmherzigkeit. Ein Samariter hingegen, der auf seiner Reise war, sah diesen verwundeten Mann, heißt es, und hatte Mitleid mit ihm. Der hat sich gedacht, ich hätte das sein können. Das hätte mich erwischen können. Das hätte mir passieren können. Der hat sich mit diesem Verwundeten sich identifiziert. Er hat ein offenes menschliches Herz für diesen Menschen. Er floh nicht vor sich selbst. Er sagt, das könnte ich sein, dieser Elende. Seine Menschlichkeit gestattete ihm, dass er sich nähert, nicht seine Religion. Der Priester und der Levit hätten den Sterbenden gar nicht berührt. Das ist Sünde. Da sind wir unrein. Lassen wir unser Leben von der Stimme Gottes bestimmen oder sind wir auf der Flucht? Das ist diese große Frage, die mich hier heute Nachmittag bewegt. Bestimmt uns der Wille Gottes, die Liebe, die Barmherzigkeit, das Herz? Oder suchen wir Entschuldigungen und falsche Lösungen? Das geht mich nichts an. Flucht ist immer der falsche Ausweg, der falsche Ausstieg, die falsche Lösung. Flucht ist meistens auch unausweichlich. Du stehst jetzt da und musst dich entscheiden, tue ich das oder tue ich das nicht. Ich denke auch nach dem Besuch der Weisen, als der Herr zum Josef redete. Josef, nimm die Familie und flieh nach Ägypten. Weißt du, Gott sagt, fliehe. Manchmal sagt er, stehe, aber manchmal sagt er, fliehe. Und deshalb musst du individuell, persönlich Gottes Willen erkennen, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Und hier flieht Josef auf der Anweisung Gottes, nachdem die Weisen hier Bethlehem besuchten. Und so, jeder muss herausfinden, seine Situation, was muss ich tun. Du kannst anderen nicht vorschreiben, nicht diktieren, mach das so und mach das so. Dein Herz muss sprechen. Was ist das Ausschlaggebende? Manchmal ist Flucht Selbsterhaltungstrieb folgend. Also ich muss, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht Notarzt anrufe, wenn ich nicht ins Krankenhaus gehe, wenn ich nicht helfe, verstehst du, dann sterbe ich. Wir müssen unseren inneren Instinkt kennen. Was sagt unser innerer Instinkt? Das ist, wenn es von Gott geführt und von Gott geprägt ist und so weiter, das ist immer positiv. Die Angst ist ein Instinkt. Weißt du, das hilft den Menschen. Du musst nicht denken, Angst ist was Schlimmes. Angst ist normal. Angst vor dem Sterben, Angst vor Untergang, Angst vor der Katastrophe. Auf der Titanic haben mehrere Leute überlebt, weil sie Angst gehabt haben, weil sie die großen Sprüche gehört haben, Titanic ist unsinkbar. Und dann saß eine ältere Dame auf dem Deck oben und sie hat gesagt, das kann nicht gut gehen. Wenn die Leute sich sowas rühmen und einbilden und das ist unsinkbar, sie war angezogen mit Mantel und alles, was sie hatte und dann hat sie miterlebt, wie das Eisberg dann das Schiff rammte. Aber sie war bereit, weil sie Angst hatte auf das Gerede, was die Leute reden, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Achte auf diesen inneren Barometer oder Thermometer oder was auch immer ist. Und oft können wir in Bruchteilen von Sekunden in Angst versetzt werden und da werden ja Hormone freigesetzt, dass wir das Leben meistern. So, es gibt zwei Typen von Angst. Kampf oder Fluchttypen. Also wenn Angst über unser Leben kommt, kann es sein, dass wir dann sagen, jetzt erst richtig vorwärts, jetzt gebe ich Dampf oder ich fliehe. Und du musst kalkulieren, was ist das Optimale? Jesus erzählt in der Geschichte, in den Evangelien eine Geschichte und alles, was Jesus erzählt hat für unser Leben, eine Bedeutung. Auch wenn es nur nebenbei ist. Und da wird ein Feldherr oder ein König belagert von einem Heer und jetzt überlegt er, was muss ich tun? Muss ich mit dem Frieden schließen oder greife ich den an? Bin ich so stark, dass ich ihn vernichten könnte oder muss ich mich mit ihm im Frieden schließen? Und deshalb, wir müssen immer genau reiflich überlegen, was muss ich tun? Nicht nur jetzt, wir beten, ist schön, dass du betest. Und Gott möge dich segnen. Aber ich habe neulich euch eine Geschichte erzählt. Da waren zwei fromme Menschen, die haben einen Karren geschleppt und plötzlich dieser Karren ist im Dreck irgendwie stecken geblieben. Und beide hatten einen Karren und der eine betet und flucht und was er alles macht und kommt nicht weiter. Und betet und betet und betet vom Frommen. Und dann ist der andere, der auch seinen Karren im Dreck hatte und nicht weitergekommen ist, der geht da am Rand, bricht sich ein paar Zweige, legt es unter und voll Power zieht es durch. Wer hat jetzt was geleistet? So ähnlich wie in der Geschichte, was ich euch erzählt habe, aus diesem indischen Märchen. Wer hat hier was getan? Lasst uns auf die Bäume springen und uns vor dem Tiger verstecken. Bete und arbeite. Bete und arbeite. Und deshalb Kampf- oder Fluchttyp. Was für ein Typ bist du? Flucht bei echter Lebensbedrohung ist in Ordnung. Bei echter Lebensbedrohung. Bei echter Lebensbedrohung darf man sich gehen lassen. Darf man ja alles tun. Denk an das indische Märchen hier. Beten und sich verstecken. Beten und sich in Sicherheit bringen. Beten und sich verteidigen. Beten und irgendetwas unternehmen. Und wir wissen ja in der Bibel, in der Offenbarung lesen wir, dass in der Endzeit der Herr seine Gemeinde, seine Kinder verstecken wird, verbergen wird. In der Zeit des Antichristen. Also wer in Lebensbedrohung richtig und mutig reagiert und so weiter, der wird die wilden Tiere vertreiben. Das ist in der Natur so, wenn ein Tier einen verfolgt und du drehst dich um und kämpfst und streckst deine Hände aus und greifst das Tier an. Ja, ich habe einen Film gesehen irgendwo aus Afrika und da versteckt sich einer tatsächlich vor einem Löwen und ist oben auf dem Baum und während er oben auf dem Baum sitzt, bricht der Ast und fällt runter und der Löwe steht unten und der Löwe erschrickt sich, springt auf und läuft davon. Tatsächlich passiert. Verstehst du? Der denkt, er ist wegen dem runtergekommen. Wir müssen mutig sein, tapfer. Und hinterher hat sich herausgestellt, der Löwe hat nur Schrecken gekriegt und Angst bekommen. Also in Lebensbedrohung, da solltest du dich querstellen und sagen, ich kämpfe oder ich fliehe. Nur Hilflose und Verzweifelte werden Opfer in der Gefahr. Nur Menschen, die sich gehen lassen, die nichts unternehmen. In der Bibel lesen wir, David widerstand dem Löwen, dem Bären. Der floh nicht vor dem Löwen. Jetzt kommt ein Löwe, jetzt kommt ein Bär. Er widerstand auch dem Goliath. Mit seinem Gott fühlt er sich nicht wehrlos. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Also unternimm etwas, wenn du in Probleme bist. Und dann test und lass und hör auf Gottes Stimme, was er dir sagt. Warum ich diese Worte sage, wir können ganz schnell irgendwann selber mal in der Gefahr kommen, zu fliehen. Und was machst du dann? Du solltest wissen vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist, was zu machen ist. Viele in unserer Gesellschaft haben sich einfach angewöhnt an der Hilflosigkeit. Wir können nichts dagegen tun, wir sind schwache Menschen. Nein, Gott hat uns Kraft gegeben, Autorität gegeben, Vollmacht gegeben. Aber wir lesen in der Bibel, dass in der Endzeit Menschen verweichlicht werden, feige werden, mutlos werden. Weißt du, wir werden so übersensibel gemacht, verweichlicht. Wir müssen hart werden wieder im Kampf gegen das Böse, gegen das Negative, gegen das Gottlose, was es auch immer ist. Und dann im Ernstfall richtig reagieren. Richtig reagieren, gegensteuern. So jetzt bei diesem Schneetreiben, da musst du öfters vielleicht so, da schleudert dein Auto hinten und du musst jetzt auf die Spur wieder bringen. Es gibt für den Ernstfall, weißt du, da gibt es Flucht oder da gibt es mehrere Möglichkeiten, nicht nur die Flucht, sondern die Unterwerfung oder den Kampf. Verstehst du? Wenn es schwierige Situationen kommt, jetzt muss rausfinden, was ist für mich jetzt dran? Zu kämpfen, zu unterwerfen, Friedenspakt schließen, Kompromisse machen und nicht immer heißt es kämpfe, kämpfe, kämpfe oder fliehe, fliehe, fliehe. Und manchmal müssen wir als Christen auch bereit sein, Kompromisse zu ziehen. Zu machen. Und vielfach besteht unser Leben aus Kompromissen in schwierigen Situationen. Wir dürfen nur nicht mit der Sünde und dem Teufel Kompromiss machen, aber mit vielen Dingen in unserem Leben. Besonders ist es, gerade in Krisensituationen, da werden Stresshormone, Adrenalin produziert. Weißt du, plötzlich kannst du, schaffst es. Aber wir müssen dann auch diese Hormone freisetzen und in Aktion nehmen. Weißt du, gerade akute Angst, die bringt dich weiter. Diese akute Angst, wenn du hast, da flieht man nicht, da versteckt man sich, da arbeitet man an sich selber. Bei Schrecktypen, dann fangen an, das Herzrhythmus zu pochen und so weiter. Der Blutdruck steigt hoch, Nervensystem bricht zusammen, Nervenzusammenbruch. Ruhig bleiben. Also Flucht ist, sich von Gott leiten lassen und Frieden haben in sich selber. Viele Menschen, die fliehen, die verlieren die Kontrolle, werfen alles über Haufen, schmeißen alles hin und nachher zu suchen, das ist eine Aufgabe. Weißt du, du solltest genau wissen, was du zu tun und zu lassen haben. Die Bibel lehrt uns, sei weise, sei klug. Der kluge Baumeister, kluge Jungfrauen, wir sollen klug sein, wir sollten wissen, was wir tun sollen. Es könnte ja sicher verziehen, der Bräutigam könnte noch lange auf sich warten lassen. Wer unter Dauerstress leidet, der wird viel öfters anfällig für alle möglichen Krankheiten, Infektionskrankheiten, da kriegst du Schnupfen, da musst du nur einer husten, hast schon Grippe. Weil du ständig unter einem Dauerstress bist. Deshalb, wir müssen gelassen sein, ruhig werden, Frieden haben, eine Nacht darüber schlafen. Und bei vielen ist Flucht eine Krankheit und erzeugt Krankheit. Frisst die ganzen Energiereserven. Und er kann seine Probleme nicht bewältigen. Gerade weil er immer Angst hat. So viele Leute sind nur voller Angst. Ach, was kommt jetzt? Jetzt kommt der Antichrist. Jetzt kommt dies und kommt jenes. Lass doch den Teufel kommen. Reg dich nicht so auf. Die Jünger, als sie auf dem Boot waren, die ruderten, als der Sturm tobte und wurde immer heftiger. Und der Herr erlaubt es, dass der Sturm immer heftiger wird, dass du nichts dagegen tun kannst und so weiter. Und dann, ja, sie leisteten Höchstleistung und die dachten, Flucht. Ach, was machen wir jetzt? Meister, siehst du nicht, wir verderben. Sie rufen den Meister und genau das ist die Situation. Flieh zum Herrn. Nicht woanders. Nicht nach Deutschland oder, was weiß ich, nach Amerika. Und selbst wenn du dorthin fliehst, Gott wird dich von dort zurückholen. Du musst wieder zurück da, wo du, wie Jona, wo du ausgegangen bist. Flucht aus Verzweiflung, das bringt nichts. Flucht aus Verzweiflung, du musst zuerst mal Frieden haben und dann erst machst du dich auf den Weg. Oder nicht, je nachdem, was drauf ankommt. Ich denke nur die Emmaus-Jünger, der Herr ist gekreuzigt. Alle Jünger haben sich zerstreut und sich versteckt und sich verkrochen. Und gerade diese Emmaus-Jünger gehen da zusammen und der Herr Jesus geht neben ihnen. Sie sind so verblendet, so besessen vom Satan, obwohl sie Jünger Jesu waren. Der Teufel hat ihnen die Augen und die Ohren gehalten, während Jesus mit ihnen redet. Weißt du, wenn du fliehst, so wie jetzt diese Emmaus-Jünger, du verstehst nicht mal Jesus, obwohl Jesus mit ihnen wortwörtlich geredet hat. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier passiert ist in den letzten Tagen? Kannst du es nicht? Hast du nicht die Zeitung gelesen, nicht die Nachrichten gehört? Sie wollen untertauchen wahrscheinlich. Weißt du, die Aposteln, die hatten hier Probleme mit Jesus. Und deshalb hat Jesus gesagt, bleibt in Jerusalem, geht nicht weg von Jerusalem, steh die Sache aus. Steh das Problem aus, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfängt. Und diese Emmaus-Brüder, die wollten sich zurückziehen, bis der Herr ihnen begegnet. Weißt du, das Schöne dabei ist, Gott begegnet uns. Halleluja. Gott tritt uns in den Weg. Gott spricht mit uns und sagt, was redet ihr da für Blödsinn? Weißt du, die Bibel ist fromm geschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, was redet ihr für Dummheiten da? Und gerade mit unseren Dummheiten werden wir noch blinder und noch verstockter und noch ängstlicher. Du musst nicht alles lesen, was im Internet veröffentlicht wird. Verstehst? Da wird so viel Unfug und so viel Unsinn, so viel Panik verbreitet. Und in den Nachrichten, in den Medien, da hörst du ja, vom Weltuntergang, Klimakatastrophe und so vieles andere mehr. Die Jünger versteckten sich aus Angst vor den Juden. Aber derweil haben die Juden mehr Angst gehabt als die Jünger. Die haben es bloß nicht gewusst. Du musst nur den Spieß umdrehen. Wieder so runterspringen vom Ast und sagen, hier bin ich. Halleluja. Aus Angst vor Leiden haben sie sich versteckt. Aus Angst vor Verfolgung. Weil man zimperlich ist, weil man überverweichlicht ist, weil man so übersensibel gemacht worden ist. Deshalb hat man keine Widerstandskraft. Das Immunsystem ist kaputt. Und Christen ziehen sich gern zu ihren Nischen zurück. Lass doch. Verstehst? Das ist typisch. Wir gehen nach Emmaus. Oder ich gehe wieder fischen, hat Petrus gesagt. Und Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist, die Kraft Gottes empfangen und werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Dann kannst du auswandern. Kannst auswandern. Wenn du im Namen Gottes irgendwo hingehst, das ist keine Flucht, sondern du gehst als Missionar nach Alaska. Das sind von der Brüdergemeinde sind die ersten Missionare nach Alaska, Grönland gegangen. Da wo, weißt du, die meisten gehen als Missionare in den Süden, warme Gegenden. Nein, wo eiskalt ist. Bei der Kreuzigung liefen sie alle weg. Sie verließen Jesus und flohen. Weißt du, dieses Bleiben hätte Jesus sehr ermutigt. Sehr ermutigt. Können Sie sich vorstellen, wie er in seinem Herzen geweint hat? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weißt du, Jesus ermutigt uns zu bleiben in Jerusalem, auszuhalten, ein bisschen Stress. Das Einfachste ist wegzulaufen und hinzuschmeißen, die Tür zu machen. Das ist das Einfachste. Aber aushalten, ausstehen oder aussitzen. Die Christen haben verlernt, auszusitzen. Manche Sachen müssen ausgesessen werden. Ich bleib, ich mach, ich stehe zu der Sache. Nichts ist leichter als wegzulaufen. Ich gehe nach Tarsis. Dort gibt es Orangen, Feigen, Mandarinen und so weiter. Und sagen, liebe Leute, dort ist eine jüdische Kolonie. Weißt du, nichts ist leichter, als sich zu verdrücken, unterzutauchen, wenn es schwierig wird, wenn es Durchstrecken gibt, wenn es mal bergauf geht, verstehst du? Und oh, verstehst du, dann einfach sich abzuseilen und abzuhacken. Nichts ist leichter, als die Arbeit hinzuschmeißen und sagen, nein, ich wechsle jetzt die Firma. Und deshalb Bodenständigkeit, Bodenbeständigkeit, ist es etwas, was den meisten Christen fehlt, beständig in einer Gemeinde zu bleiben, kontinuierlich. Und es gibt all die Jahreszeiten im Leben, in dem Glauben, da gibt es Frühling, da sprießt es alles, da wächst es alles, da gibt es Sommer, da blüht es alles, dann gibt es Herbst, da wird geerntet und geerntet und dann kommt der Winter, da ist mal Stillstand. Und in jedem Leben gibt es Stillstand. Und wir müssen uns nicht aufregen über Stillstand. Weißt du, nichts ist leichter als aufzugeben, wenn Spannungen entstehen, wenn mal Kämpfe sind und das Leben ist ein Kampf. Und glaub mir doch eines, wenn du einen Kampf bestanden hast, kommt der nächste um die Ecke. Der wartet schon auf dich. Und du wirst nie fertig mit den Kämpfen deines Lebens, bis Jesus wiederkommt. Nichts ist leichter, als wegzubleiben, die Versammlung zu verlassen. Viele gehen gerne den Weg des geringeren Widerstandes. Viele. Ja, das ist so schön, Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Aber das ist nicht der Weg des Lebens. Der Weg des Lebens ist, diese Nüsse zu knacken oder zu ersticken. Einfach weitermachen, sich nicht aufgeben. Weißt du, du musst also hart bleiben zu dir selber. Unser Verhalten, unsere Position ist wichtiger, als wir denken. Hier bin ich und hier bleibe ich, auch wenn es 1000 Teufel auf dem in Worms sind, verstehst du, hier bleibe ich. Nicht, was unsere Zunge spricht, ist ausschlaggebend, sondern was unsere Taten sagen. Und deine Taten werden bewiesen durch Bleiben. Du musst nicht unbedingt etwas tun, du bleibst, du nimmst deine Position ein. Du fließt nicht. Du stehst es aus. Viele laufen Gott aus der Schule, sobald Prüfungen kommen. Verstehst du, sobald es nicht klappt, sobald du was nicht verstehst, sobald dir was nicht einleuchtet, oh Gott, weißt du, das ist mir alles zu schwer. Oder sobald er dich nicht heilt, sobald er dich nicht befreit, so wie du es gedacht hast, so Hand drauf, zack, ist schon erledigt. Nein, so schnell geht es manchmal nicht. Wunder dauern etwas länger. Unmöglich wird sofort erledigt. Ja, Jesus holt die Emmaus-Brüder zurück, weil sie sich falsch orientiert haben. Und viele Christen haben sich falsch orientiert in ihrem geistlichen Leben. Sie haben einen falschen Messias erwartet, falsche Erlösung erwartet. Falsche Segnungen erwartet. Jona wurde zurückgeholt, bis er seinen Platz dort gefunden hat und dann von dort aus wieder weiter nach Ninive ging, wie Gott es haben wollte. Und manche verursachen so viele Probleme in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Familie, wo auch immer es ist, so viele Stürme. Weißt du, warum lässt Gott das alles zu? Du bist selber schuld, weil du vielleicht auf der Flucht vor Gott bist. Du hast dich nicht der Sache gestellt. Stell dich der Sache. Bis Jona sagte, ich bin schuld an der Sache, ich bin jüdischer Mann, ich laufe Gott weg, schmeiß mich über Bord. Und als er über Bord geworfen wurde, hört das Unwetter auf. Und ich sage dir, sobald du im Willen Gottes bist. Hör das Unwetter in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Situation, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Firma oder wo das auch immer sein will. Hört es auf, sobald du in den Willen Gottes hineinkommst. Und Gott verschaffte für Jona einen Fisch. Wie mit dem Jona weitergeht, das ist nicht dein Problem und nicht deren Problem. Natürlich haben sie jetzt schlechtes Gewissen. Wir haben den Mann ermordet, verstehst du? Das macht keinen Sinn, man versteht, in Seenot schmeißt man nicht einen über Bord. Aber sie haben es getan, sie haben es überwunden. Jona hat wieder seinen Platz gefunden. Denk an den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn war auch auf der Flucht. Ich will das Leben genießen. Papa, bei dir ist langweilig. Kein Fernseher, kein Radio, keine Zeitung, gar nichts. Kein Computer. Verstehst? Bei dir ist es stinklangweilig. Papa, ich will die Welt kennenlernen. Und so geht er. Er wollte nicht verloren gehen, er wollte die Welt kennenlernen. Und so viele gehen verloren, weil sie etwas suchen, was sie nicht finden. Eleonore von Reu schreibt ein Lied, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und dann heißt es irgendwo in einer der Strophen, und sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und kommen beladen und belastet mit Sünde zurück. So ist der verlorene Sohn hier. Kommt, ja, stinkend nach Hause, als Flüchtling. Papa, vergib mir. Wer Gott aus den Augen verliert, wo er sich zurückzieht oder Rückzieher macht, der flieht dann früher oder später in Verzweiflung. Und dir wird nicht einmal vom Schweinetock erlaubt, was zu essen. Viele Menschen leiden an diesem Burnout-Syndrom, nennt man das heutzutage. Also ausgebrannt, ausgebrannt. Warum sind sie ausgebrannt? Ein Mensch, der dem Willen Gottes steht, brennt nicht aus. Tut mir leid, aber das muss ich sagen. Einer, dem Willen Gottes ist, der schöpft immer neue Kraft. Und die Brunnen Gottes haben Wasser, die Fülle. Kennzeichen eines Burnout-Syndroms ist, dass er erschöpft ist, er hat das Gefühl, ich bin überfordert, überlastet, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Weißt du, mit Gott, wenn du mit Gott wandelst, du kannst immer noch. Du kannst über deinen Schatten springen. Und was heißt das, über deinen Schatten springen? Du kannst Dinge tun, die du sonst nie tun würdest und ja, dir gar nicht zutrauen würdest. Kennzeichen dieses Burnout-Syndroms ist Lustlosigkeit, Desinteresse. Ich habe keine Lust zu gar nichts. Nicht mal zum Schlafen. Du gar nichts mehr Lust. Desinteresse zu allem, ein Zustand der inneren Leere und dann kommen diese depressiven Verstimmungen, Burnout-Syndrom. Weißt du, ausgebrannt sein auf der körperlichen Ebene und auf der körperlichen Ebene wirkt sich meistens so aus, dass du keinen Schlaf findest, dass dein Kreislauf verrückt spielt, dass du Verdauungsstörungen hast, Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen, Atembeschwerden, kriegst keine Luft. Burnout ist auch eine Flucht, dann stürzen sich manche Leute in der Arbeit, dann stürzen sich in die Freizeit. Wir machen jetzt ein Sabbatjahr. In aller Liebe. Ich mache kein Sabbatjahr. Halt nichts davon. Warum? Wenn ich bei Jesus bin, dann habe ich, und mal in der Ewigkeit bin, werde ich immer Sabbat haben. Aber weißt du, der in Gott ist, der in Jesus lebt, der hat jetzt schon in seinem Leben die ganze Woche über Sabbat. Die ganze Woche, ganzen Monat, ein ganzes Jahr. Der ruht in Gott. Der macht nur das, was Gott ihm zu machen lässt. Und er überfordert sich nicht. Menschen, die ihren Beruf über das Privatleben stellen und so weiter, irgendwann fehlt der Ausgleich, dieser innere Friede, sie brennen aus. Aber wenn du immer mit Gott verbunden bist, dass den Herrn liebst und so weiter und dein Privatleben auch richtig in die Hand nimmst und gestaltest, ich vergleiche das gerne so, weißt du, wenn deine Batterie leer ist, du kannst gar nichts mehr machen. Da springt die Sache nicht mehr an, dann empfängst du nichts mehr, dann kannst du mit dem Zeug gar nicht mehr arbeiten. Da geht nicht mal deine Uhr, wenn die Batterie leer ist. Verstehst? Und bei vielen Christen ist die Batterie einfach leer. Sie haben vergessen, nachzutanken, nachzufüllen, aufzuladen. Wir müssen immer wieder daran denken. Und es ist wichtiger, effektiver, Ansprüche an sich selbst zu stellen. Was will Gott von mir, von meinem Leben? Und ich muss nicht vor mir selber fliehen, sondern ich stell mich der Aufgabe. Und lieber reduziere ich einiges. Ich werde nie vergessen, ich war junger Pastor und da kommt man da in eine Gemeinde, denkt man, jetzt werde ich die Stadt evangelisieren, die Stadt auf den Kopf stellen. Haben wir auch gemacht, alles Mögliche. In Stuttgart, was wir dort alles gemacht haben, an Action, Jesusmärsche und die Stadt so plakatiert. Und dann kommt ein Bruder zu mir und sagt, Bruder Johannes, der Herr hat heute Nacht zu mir geredet. Ich sage, naja, was hat er denn gesagt? Kann er nicht sagen, der fängt an zu weinen. Und dann sage ich, Otto, sag doch mal, was der Herr zu dir gesagt hat. Ist nur ein Satz, ist gar nicht viel. Und sagt, was ist das? Dann sagte Johannes, der Herr hat zu mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und ich wusste, was es ist. Dann habe ich ein paar Sachen gestrichen. Weißt du, 3, 4 Gottesdienste und sonst noch gemacht und Open-Air-Gottesdienst und Jugendstunde und Gebetsstunde und Bibelstunde und alles Mögliche. Mehr zusammengezogen und mehr kompakt gemacht. Und das hat mir gut getan. Und das erst, nachdem er das zu mir gesagt hat, weißt du, das war nicht üblich in der Pfingstgemeinde damals, wo ich war, nicht üblich. Dann habe ich gesagt, Geschwister, ich muss kurz treten, ich gehe in Urlaub. Und dann, weißt du, da war Aufruhr in der Gemeinde, der Pastor, der geht in Urlaub. Und ich habe eines gemerkt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Wir müssen an uns selber denken. Und lieber ich lebe länger und diene Gott, als dass ich kurz lebe und viel tue und doch nicht viel erreiche. Auf die lange Zeit. So, erkenne, was ist das Wichtigste? Nicht, dass ich nur dem Arbeitsdruck und den Aufgaben nachgebe. Weißt du, wir nehmen uns manchmal so wichtig, so wichtig. Wenn ich das nicht tue, macht es kein Mensch. Vergiss es. Guck mal, unser Herr Jesus, er ist der Schöpfer des Universums, kommt auf dieser Erde, ist Baby, spielt im Sandkasten, baut Lehmvögel, verstehst du, und geht fischen, arbeitet beim Papa als Zimmermann, verstehst du, 30 Jahre und die Sterne kreisen von selbst, verstehst du, das Universum funktioniert von selbst, da wird geboren, gestorben, da geht alles automatisch, er hat sich nicht so wichtig genommen. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen, sich nicht wichtig zu nehmen. Wer bist du, wer bin ich? So, andere, es gibt christliche fahnenflüchtige Menschen, weißt du, wir dienen Gott, glauben wenigstens, dass wir Gott dienen, aber wir dienen uns selbst, dienen unserer Ehre, dienen unserer Anerkennung, dienen, wir wollen uns profilieren, dass die Leute uns anerkennen, vergiss es. Wenn du tot bist, kein Hahn kräht nach dir. Kein Hahn kräht nach dir. Und wer weiß, ob sie noch bei deiner Beerdigung dabei sind. Verstehst du? Wer nimmt dich nicht so wichtig? Wir dienen dem lebendigen Gott, nicht der Gesellschaft, nicht den Menschen, auch nicht den Partnern und Freunden. Wir dienen Gott. Und wenn wir Gott dienen, dienen wir der gesamten Menschheit. Dann machen wir so wie der Samariter. Wir bleiben stehen und wir haben Mitleid mit Menschen. Und Mitleid ist etwas Wichtiges, herauszufinden, ist er wirklich in Not oder ist das nur Schlaraffendepression? Was ist das? Ist das wirklich eine richtige Not? Und so viele spielen halbtot. Verstehst du? Stellen sich halbtot und hinterher lachen es und lachen einen aus. Weißt du, gerade viele Bettler, die spielen so armselig. Du musst betteln lernen. Wenn du betteln willst, musst du betteln lernen. Wenn du mit Anzug und Krawatte kommst, mit Zylinder und Lackschuhen, da wird dir niemand was geben. Sonst, in der Sowjetunion gab es viele Bettler, aus welchen Gründen auch immer. Und da kommt zu uns ein Bettler und mein Vater sagt, ach so, der ist ein armer Mann, dem gebe ich eine Jacke von mir. Und er gibt eine schöne Jacke von ihm und so weiter. Und er sagt, bedankt sich und ist so glücklich und geht weiter. Und wir gucken zu, wo der zum Nachbar geht. Dann geht er ins Gebüsch, zieht sich die Jacke aus und steckt es in seine Tasche oder Sack, was er da hatte, und zieht sich wieder seine alte Lumpen an. Dann wusste er ganz genau, wenn ich in dieser Jacke komme, geben die Leute mir gar nichts. Und die Bettler wissen, wann wir betteln können. Zur Mittagszeit ist die beste Zeit. Verstehst? Zur Mittagszeit. Und die nützen dann das aus, verstehst? Und deshalb die Frage ist, ist das wirklich eine berechtigte Not? Berechtigtes Gebetsanliegen? Oder wollen die Leute nur, dass du sie bemitleidest? Ich bin draußen als Pastor. Ich habe schon alle möglichen Typen erlebt. Weißt du, da denkst du, du dienst Gott, diese arme Seele. Aber das ist nur eine faule Seele, aber keine arme Seele. Eine faule Seele. Die macht es nicht. Dann sagst du, das macht das und macht das und das. Nein, das mache ich nicht. Verstehst du? Hinterher erfahre ich, dass sie dann zu 10 anderen Leuten auch gegangen ist und wieder das vorgejammert hat und da ist nichts passiert. So. Flucht. Flucht ist, dass ich von Mann Gottes, von Prediger zu Prediger gehe, von Evangelist zu Evangelisten. Da schreibe ich denen, frage ich an, was soll ich tun? Und die sagen das und das und machst du, aber so geht es. Hin und her. Du sollst bewusst werden. Gott will die Regenerierung deines Lebens. Er will, dass du wieder aufgebaut wirst, dass er der Herr deines Lebens ist. Und dieser Mann hat gesagt, ich gehe jetzt weiter. Und wenn ich zurückkomme und noch was fehlt, ich bezahle dieser Samariter. Ich bezahle es noch. Aber ich gehe jetzt weiter. Jetzt muss er selber gucken, dass er wieder weiterkommt. Er muss selber genesen. Weißt du, wir geben Starthilfe den Menschen, aber dann müssen die Menschen selber gucken, wie sie auf die Beine kommen. Flucht ist mein Gedanke. Du sollst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen in Jerusalem. Bleibt hier, lauft nicht weg. Aber Flucht kann auch geschehen. Wir sollen bitten, und es ist mir so groß, dieses Wort, gerade in dieser ganzen Flüchtlingsbewegung in unserer Tage, ganz groß geworden, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und am Feiertag und im Winter. Weißt du, wenn du schon fliehen musst, dann zu einer guten Zeit im Frühling ist am besten. Und ich glaube, dass die Israeliten im Frühling aus Ägypten ausgezogen sind. Warum? Weil, ja, das Klima war angenehm. Ja, der Kreislauf der Natur, da sprießt alles, da wächst alles, da ist alles frisch. Während des Winters, da wären die gar nicht durchgekommen ins gelobte Land und hätten es gar nicht geschafft. Aber im Frühling, in guter Zeit, mein Gebet ist immer wieder, und das gebe ich weiter, wenn du betest, Herr, lass meine Flucht nicht geschehen im Winter und am Sabbat, lass es so abgehen, wenn ich schon fliehen muss, wenn ich schon in diesen sauren Apfel beißen muss, dass es nicht so gefährlich, so schlimm, so grässlich wird, dass ich dabei nicht umkomme, dass es so glimpflich wie möglich abgeht, die ganze Geschichte. Weißt du, im Frühling, da wächst das Gras wie die Tiere, die Früchte reifen, das entwickelt sich alles positiv. Im Winter ist ein Zustand, ja, alles unergiebig. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Der gleiche Gedankengang kann jetzt auch bei Menschen angewandt werden in seinem Leben, weißt du? Bitte, dass dein Leben nicht in einen Zustand kommt, wo du im Winter bist. Wenn du schon fliehen musst in der Jugend, bring dein Leben mit Gott in Ordnung mit in der Jugend. Dann vielleicht, wenn es nicht in der Frühling ist, dann im Sommer oder im Herbst noch, wo was zu ernten ist. Aber wenn es nachher mal Stillstand ist, dann ruhe ein wenig. Dann ruhe ein wenig. Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, ruhe ein wenig. Es gibt fruchtbare und unfruchtbare Perioden im Leben und fliehen. Abraham floh und Isaac und Jakob flohen auch nach Ägypten, immer wenn eine Hungersnot kam. Wenn es nicht zu ernten war, dann jedes Mal nach Ägypten geflohen, immer in dieser Welt. Und es war nie gut. Nie gut. Es hat nicht funktioniert in ihrem Leben. Sie haben Lehrgeld bezahlt. Und da gibt es einige Probleme. Warum? Wenn sie schon geflohen sind. Weißt du, sie haben Gott vergessen. Abraham hat keinen Altar in Ägypten gehabt. Isaac hat keinen Altar in Ägypten gehabt. Jakob hat keinen Altar in Ägypten gehabt. Deshalb sind nachher auch alles versklavt worden. So, wenn kein Altar da ist, keine Anbetung da ist, kein Gottesdienst da ist, und viele, wo fliehen, verstehst du, die haben keinen Anschluss an Christen, Gemeinden, sie sind nur auf das Materielle aus, dass sie schnell ein Obdach haben, irgendwo in der Dach kommen. Jonah floh. Und Gott hat einen Ritzen des Baum wachsen lassen. Verstehst du? Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Feiertag. Gott gab uns einen Auftrag, in dieser Welt zu sein, in dieser Welt zu leben, einen Altar zu haben, zu beten, egal wo du bist. Du kannst überall beten. Du musst nicht eine Gemeinde unbedingt haben, aber du musst einen Platz haben, wo du aber lieber Vater sagen kannst. Vater, bis hierher hast du mir geholfen, eben Ezer. Bis hierher. Dann bekenn dich zu Gott. Und im Kanaan, als Abraham in Kanaan war, überall baute er einen Altar und bekannte den Namen des Herrn. Viele sind auf der Flucht und die geben sie gar nicht aus, was sie sind. Fliehen, Zeugnis zu geben. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, bekenn mich vor den Menschen. Du bist Salz und Licht in dieser Erde, auf dieser Welt. Bekenn mich vor den Menschen. Aber Herr, ich bin nicht beredet, ich habe eine schwere Zunge. Ich stottere. Oder was anderes. Wir haben so viele Ausreden. Wenn wir schweigen, werden die Wellen schreien, wie beim Jonah. Der Sturm wird toben, die Unterwelt wird toben, wenn wir schweigen. Jonas Flucht hat das Meer unruhig gemacht, seine Umgebung beunruhigt. Also auch die Familie Jakob. Jakob war auf der Flucht bis zum Schluss, 21 Jahre, mindestens war er unterwegs. Und als er dann vor Esau begegnen muss, und er musste mit Esau sich stellen, sie muss mit dem Esau sich versöhnen, was auch immer ist, und so weiter. Da merkt die Familie, du, mit unserem Papa stimmt was nicht. Der ist so nervös, der schwitzt, seine Hände sind pitschnass. Weißt du, dem schmeckt das Essen nicht, der hat Schwierigkeiten mit der Verdauung. Irgendetwas stimmt nicht. Deine Umgebung merkt es, dass was nicht stimmt. So, und bis er sich dem Esau gestellt hat, aber das konnte er nur, weil Gott ihm begegnete. Wenn Gott uns nicht begegnet, können wir uns nicht dem Problem stellen. Können wir nicht das Problem lösen? Wenn wir Gott nicht gehorchen, dann triumphiert das Böse. Und das Böse wird, je mehr du zum Schluss wirst in deinem Leben, je älter du wirst, desto massiver wird das alles. Jona braucht Mitleid. Der Levit braucht Mitleid. Und viele haben das vergessen. Deshalb gehen sie da in ihre Kirche, machen ihre Religionsübungen, ihre Pflichtübungen, ob jetzt der Priester, der Levit, wer auch immer. Aber da ist eine Unruhe, ein schlechtes Gewissen. Hätte es doch dem Mann helfen können. Wer weiß, ob der noch lebt. Wenn Flucht, dann nur nach vorne. Dann nur nach vorne. An was erinnern wir uns, wenn wir in Not sind? An was halten wir uns, wenn wir in Not sind? An was? Also wenn du fliehst, dann nur nach vorne. Aber so viele Menschen gehen rückwärts. In 1. Samuel Kapitel 21 ist eine traurige Geschichte vom David, sein Absturz. David ist von Gott gesalbt, hat den Riesen umgelegt und hat große Taten für den Herrn getan und so weiter. David hat sich von Jonathan getrennt, ist auf der Flucht vor Saul, versteckt sich, der Saul jagt ihn wie ein Kaninchen. Und David hat sein Gottvertrauen verloren. Das ist auch Flucht. Sein Gottvertrauen. Sein Glauben verloren. Und wie schnell verliert man seinen Glauben, weißt, wenn du gestresst wirst, dieses Burnout. Weißt du, da hast keinen Gottesdienst, keinen Tempel, keine Musik, verstehst gar nichts. David hat all das nicht mehr gehabt in der Wüste. Er muss fliehen und sich verstecken. Und da kommt er in 1. Samuel 22, Vers 19 zu einem Priester, Noab, und nach Gebea und hat eine Stunde dort, ist im Tempel, das sagt, ich möchte in der Stiftshütte nur mal beten, kurz beten, und dann fällt ihm ein, hier in der Stiftshütte, da ist das Schwert von David, von Goliath versteckt, und er hat noch 5 Brote und Flucht vor Gott. Man wird Dieb wieder vor dem Herrn. Verstehst du? Und sein ganzer Verfall, sein ganzer Rückfall passiert im Tempel, in der Stiftshütte damals. Der Priester Abimelech sagt im 1. Samuel 14 und so weiter, ein Freund Gottes, ein Freund des Unsichtbaren, so heißt Abimelech, gib mir das Schwert von Goliath, das brauche ich jetzt, ich habe jetzt kein Schwert. Und wir wissen ja, Israel hatte zu der Zeit keine Schwerter, die mussten immer zu den Philistern gehen, wenn sie Waffen brauchten. Und zwischen Kapitel 7 und 14 sind im Leben Davids hier in 1. Samuel so viel Leid passiert, 10 bis 12 Jahre, was nicht sein hätte dürfen. Und ja, Abimelech ist entsetzt, gibt ihm, weil er ja sein Schwert war, er hat ja dem Herrn geweiht. Und Geschwister, es ist immer gefährlich, wenn man Dinge, die Gott geweiht hat, wenn man dies wieder zurücknimmt. Das ist mein Schwert, gib mir dieses Schwert, du hast Gott geweiht. David greift zu einer Notlüge. Du siehst also, wenn eine Sünde kommt nie allein, der Rückfall kommt nie allein, da kommen so viele andere Dinge, spielen mit. Und da fragt dieser Abimelech ja, David, mit dir ist kein Mann, das ist ja ungewöhnlich für einen gesalbten König, kein Knecht, du hast niemand dabei. Und David greift zu dieser Notlüge, ja, die Sache des Königs ist so eilig, verstehst du, weil er ist ja auf Flucht vor dem König, aber die Sache ist so eilig. Und dann Abimelech soll ihm diese 5 Schaubrote geben, die ja für den Priester bestimmt waren, nur der Priester essen durfte. Und jetzt hat der Priester eine ganze Woche bis zum nächsten Sabbat nichts zu essen. Das nimmt er mit, die Schaubrote, die vor der Bundeslade lagen, die für Gott bestimmt waren. Und Gott hat bis zum nächsten Sabbat nichts zu essen. Du siehst also, da beginnt diese Flucht. Und ich möchte für einen und den anderen vielleicht auch, der jetzt die Predigt hört, einfach sagen, so viele bestehlen Gott, was der Zehnte anbelangt. Verstehst du? Und der liebe Gott muss hungern, 7 Tage bis zum nächsten Sabbat. Gott muss Hunger leiden, weil hier der David auf der Flucht die 5 Brote genommen hat. Und die Priester, die haben auch nichts zu essen. Jetzt 3. Mose 24, Vers 5, sie lebten davon. Ja, David sich an Gott vergriffen. Wenn du fliehst, vergreifst du dich an Gott, an seine heilige Einrichtungen, dann holst du das zurück, was du Gott geweiht hast, was du Gott versprochen hast. David hatte kein Recht, diese Schaubrote zu essen. Und weißt du, du glaubst, keiner hat es gesehen, niemand war dabei. Aber da war doch einer dabei. Weißt du, dieser Edomiter, dieser Dirk, 1. Samuel 21, hinterm Vorhang, der war auch zu der gleichen Zeit zum Gebet in der Kapelle, in der Stiftshütte. Und das, was alles passiert, dieser Austausch, da wie der David die 5 Brote eingesteckt hat und das Schwert von Goliath sich eingewickelt hat, Und dieser Edomiter, der hasste Israel und war im Dienst von König Saul. Und im gleichen Augenblick ist David drin im Heiligtum. Weißt du, manchmal wie der Zufall will, oder du sagst, wie der Teufel will, aber wie der Zufall es will, passiert es, dass jemand da ist, der das hört und mitkriegt. Verstehst du? Und der geht ganz schnell, hat nichts Eiliges zu tun, als dann dem Saul zu erzählen. Du musst aufpassen, wer mit dir zusammen im Heiligtum ist, vor Gott. Weißt du, der hat gar nicht gemerkt, der war in seinem Beichtstuhl und David auch in seinem Beichtstuhl. Und in seiner Kabine, Umkleidekabine. So ähnlich kann ich mir das vorstellen. Und wurde beobachtet. Und ich sag dir, der verrät dich. Der dich hört, der verrät dich. Dieser Edomiter. Der hört dann von deinem Versteck alles, was du vorhast, alles, was der Abimelech sagt. Und weißt du, da hat eine ganze Menge, über 70 Menschen hat das Leben gekostet, was David hier im Tempel tat und das Schriftführer getan hat. Was er dort besprach. So, dieser Edomiter, der war wahrscheinlich im Tempel eingesperrt, oder in der Schiffshütte, der muss Aussatz gehabt haben, der wurde geprüft wegen Aussatz, ob er rein ist oder nicht, der muss eine ganze Woche drin bleiben. Weißt du, ein Aussatz hat etwas immer mit Reden zu tun, mit Schnattern, mit Quatschen, mit Afterreden, mit Petzen und dergleichen. Und der ist im Tempel, der muss dort, in dieser Quarantäne, er soll gereinigt werden, dass er, von diesem Aussatz befreit wird. Und Aussätzige, dass es so ist im Judentum, die mussten sich den Mund verbinden, wenn sie unter die Menschen gingen. Die durften also nicht reden und die durften also nicht anpusten, weil sie glaubten, das überträgt sich jetzt alles. Also, du musst aufpassen, wer das alles tut. Und dann, wenn du nicht aufpasst, sterben 70, 80 Menschen. Und der hat auf dem Gewissen, dieser David, 1. Samuel 21, 22, kannst nachlesen, ganze Familien wurden ausgetilgt. Dieser Edomiter geht zu den Feinden des Volkes Gottes. Aber pass auf, jetzt passiert mit David etwas. Und David geht mit diesem Schwert vom Goliath und mit diesen 5 Brote, diesen Schaubrote, geht er zu dem Philisterkönig nach Gaza. Er geht zu seinen Feinden, zu den Feinden des Volkes Gottes. Der eine wie der andere. Nur ein bisschen anders gelagert. David rennt um sein Leben, wird vom Saul verfolgt. Als David in Noab ankam, war Sabbat, war alles ruhig, verstehst? Wieder die nächste Sünde, die David begeht. Er bricht den Sabbat, verstehst du? Den Tag des Herrn. Das hat nichts mit uns zu tun. Im Alten Testament war Sabbat heilig. So, und da war alles ruhig. Und er dachte, kein Mensch sieht, keiner. Weißt du, sind alle zu Hause. Aber dieser eine Edomiter, er ist in der Quarantäne. Und David braucht mehrere Gesetze. Wenn du auf der Flucht bist, brichst du mehrere Gesetze nacheinander. Und auf der Flucht, David wurde gejagt, verstehst du? Aber gab es auch verschiedene Gründe, warum er gejagt wurde. David ist sogar mehr gegangen als ein Sabbatweg. Eigentlich nach der Bibel, nach der Vorschrift, was der Jude am Sabbat gehen durfte, war nur kurz für ein, zwei Kilometer. Das war alles. Aber David rannte in weite Ferne bis nach Gaza. Er war hungrig, er war unbewaffnet. David braucht 2 Brote oder mehrere Brote, wenigstens 5 und dann das Schwert. Und damals sagte David, 1. Samuel 17, Vers 45, zu diesem Goliath, verstehst du, damals, viele Menschen sind auf der Flucht, damals, als ich auch noch gut stand, ich komme zu dir im Namen des Herrn und so weiter, und du kommst zu mir mit Spieß und Schwert und dergleichen Goliath, weißt du, da stand er ganz anders. Das ist Flucht. Flucht vor der Gotteserfahrung. David war einst Feuer auf Flamme. Und jetzt will er das Schwert von diesem Goliath haben und greift nach dem Schwert, nach dem Spieß und nach den Waffen Goliaths. Zuerst sagt er, ich komme im Namen des Herrn. Du siehst, er hat was verloren hier. Da ist was passiert. Flucht. Er will das Gottgeweihte wieder zurückhaben. Hat er den Sieg vergessen? Der ist ein guter Mann. Weißt du, wir preisen David selig. Weißt du, König Gottes von Gottes Gnaden. Aber er hat seine Einstellung zu Gott vergessen. Gib mir das Schwert, gib mir die Schaubrote. Er hat wieder, weißt du, der hat Angst vor Saul, flieht vor Saul, versteckt vor Saul. Wie hat er den Riesen erledigt mit der Steinschleuder? Und der Priester sagte, ich habe nur das Schwert Goliaths, des Philisters, den du schlugst. 1. Samuel 21. Ich habe nur das. Ja, gib mir das her. Damals hast du das Gott geweiht, lieber David, ins Heiligtum gebracht, Gott abgegeben und jetzt holst du es wieder vor. Das ist manchmal schlimm. Du gibst Gott etwas und dann willst du es wieder zurückhaben. Dann vor Jahren mal jemand eine Spende gegeben und so weiter, einen größeren Betrag, sagte, ich möchte die Spende wieder zurückhaben. Aber wir haben gesagt, das geht nicht, du kannst nicht mehr. Du hast schon Spendenbescheinigungen bekommen über diese Spende. Und es geht nicht, wir haben schon eingesetzt, die Spende gebraucht. Damals ging es um eine Missionsspende. Das ist also, der wollte das wieder zurückhaben. David lebt nicht mehr mit dem Herrn, wie er früher gelebt hat, als er noch Hirte war. Er hat nicht mehr die Kraft, wie er damals mit dem Löwen und Bären gekämpft hat. David spielt weiter ohne Gott, arbeitet weiter ohne Gott. Das ist Flucht. Ohne Gott einfach weiterarbeiten. Ich werde die nächsten Tage Glaube des Unglaubens drüber sprechen. Weißt du, man kann so religiös sein, so christlich sein, so geistlich sein, aber der Herr ist nicht mehr dabei. In aller Liebe. Unglaube wächst sehr rasch. Weißt du, mit diesem Philisterschwert, er rennt zu den Philistern damit und dann kommt er und klopft dort in den Gaza an. Wenn du die Waffen des Feindes hast, ziehst du auch den Feind an. Ziehst du den Feind an? Der Feind erinnert sich und liest diese Geschichte, 1. Samuel 21. Ist das nicht der David, der denn da vor 10 Jahren den Riesen Goliath schlug? Ist das nicht der David? Und weißt du, was dann passiert? David muss sich blöd und verrückt sich benehmen. Da kommt der Speichel, läuft ihm aus dem Mund raus. Als der König ihn sieht, zwar das Schwert von Goliath, aber als er den David sieht, ach, sagt er, dieser arme Mann, du siehst jetzt ein Gottloser. Der hat mehr Mitleid, als er denkt. Weißt du, wir haben genug Blöde bei uns. Da kommt es auf einem gar nicht drauf an. Lasst ihn da bleiben bei mir. Und jetzt kämpft er gegen das Volk Gottes. Weil er Gott verloren hat, kämpft er gegen das Volk Gottes, arbeitet gegen Gott, benimmt sich unmöglich, greift zu Notlügen. Notlügen sind auch Sünden, ist auch eine Lüge. Weißt du, Lüge bleibt Lüge. Ein kleiner Neger oder großer Neger, sie bleiben Neger. Entschuldigung, aber so ist es. Da ändert sich nichts an der ganzen Geschichte. So was für eine Angst muss David ausgestanden haben, als er dann vor dem Philister steht. In Psalm 56 können wir nachlesen. Weißt du, da redet im Vers 5 und Vers 12 von diesen Ängsten, der da ausgestanden hat. Auch dich hoffe ich, Herr, und dann werde ich mich nicht fürchten, verstehst du? Aber das fehlte, diese Hoffnung auf Gott. Es war Gnade, dass der Philisterkönig so gutmütig zu ihm war. Wir haben genug Blöde. Komm, da kommt es jetzt auf einen nicht mehr drauf an. Und lies mal 1. Samuel Kapitel 21. Weißt du, schaff mir diesen weg, ich möchte diesen nicht sehen. Es war ein Segen für David, dass er ihn für verrückt hielt. Und Menschen, die vor Gott fliehen, werden früher oder später verrückt, spielen verrückt. Benehmen sich unmöglich, machen Dummheiten und sie wundern sich über die Dummheiten, warum konnte ich das begehen? Stellen sich wahnsinnig und da blieb nichts mehr übrig. Weißt du, Gott hat ihn wegen diesem Wahnsinn, wegen dieser Demütigung trotzdem angenommen. Weißt du, als der König von Gaza sagte, also weißt du, wir haben genug, schafft mir diesen Weg, hat er sich schon gedemütigt. Verstehst du, das war schon ein Stück Buße. Und wie sieht manchmal Buße aus? Indem du einen Dämpfer kriegst von oben. Das ist Buße oft. So, aber er hatte das Schwert, das Andenken, eine Erinnerung an diesen Goliath und damit drohte er Israel später. Damit beleidigte er Gott letztendlich. Er spottete Gott, das verstehst du. Die Sache ist, weißt du, wenn du das dem Herrn geweiht hast, in die Hände des Herrn abgegeben hast, dann lass es in die Hände Gottes bleiben, die Sache. Dieses Schwert war ein Versteck hinter einem Ephod. Das ist nur so ein Mantel von der Philotora, wo das Wort Gottes eingewickelt und eingepackt wird. Und niemand wäre es eingefallen gewesen, damals zu der Zeit, das Schwert hinter dem Wort Gottes zu suchen. Eingepackt, verstehst du? Niemand wäre es eingefallen. So, aber unser David wusste, wo das ist. Und so viele, die die Bibel kennen, hier haben sie ein Problem. Je besser du die Bibel kennst, desto gefährlicher lebst du. Du weißt, die versteckte Vorgänge und alles, was so war, hinter dem Ephod. ist immer was versteckt. Entweder die Waffen Goliaths oder das Wort Gottes hinter diesem Mantel. Da ist entweder das oder das versteckt. Was suchst du? Und David sagt, gib her. Der Priester, ich habe das Schwert von Goliath, aber gib diesen Schwert her. Und David erinnert sich an seinen Sieg, an die Kraft, an diesen kindlichen Glauben, an das alles, wie er Gott vertraute. Aber die Geschichte bringt nichts, wenn du dich erinnerst. Früher, da war ich ein großer Mann. Das bringt dir nichts. Früher, die Geschichte. Er ist in großer Not. Wo ist er jetzt abgedriftet? Was ist aus seinem Leben geworden? Er nimmt das Schwert und die Schaubrote an sich, reißt es an sich, bestiehlt Gott. Er greift zurück zur Vergangenheit. Das möchte ich so symbolisieren. Wenn du auf der Flucht bist, da nimmst du noch die Erinnerungen mit nach Hause. Alles andere lässt du sowieso weg. Kannst nicht mitnehmen. Und das ist eine Krankheit beim Volk Gottes, dass sie nur von Erinnerungen leben. Früher. Es war einmal. So fangen alle Märchen an. Verstehst du? Es war einmal. 2. Könige, Kapitel 18, Vers 4 ist auch eine interessante Geschichte. Da ist die eherne Schlange. Ein Symbol für Heilung. Weißt du, Gott hat dieses Zeichen aufgesetzt, das war von Gott. Aber die haben dann zu einem Götzen gemacht, diese Schlange, und mitgetragen, wer die Schlange berührt, wird gesund werden. Lauter Aberglauben verbreitet. Bis der Hiskia kam und diesen Kult zerstörte, diesen Zauberstab, diese Zaubermittel. Also, wie Gott kann einmal geredet haben, das war wunderbar, das war vom Herrn. Aber Gott wiederholt sich nicht. Gott hat immer was Frisches für uns bereitet. So, Erinnerungen können Götzen und Götzenkult werden. Was können Erinnerungen? Zaubermittel, verstehst du? Da, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das bringt niemand was. Du kannst dich bekreuzigen, so viel du willst. Weißt du, da muss wirklich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist gegenwärtig sein. Aber sind sie? So, Flucht. Ich will noch eine andere Seite ganz schnell aufrollen. Manchmal musst du fliehen, um deine Seele zu retten. Und zwar ganz schnell. Lot in Sodom. Verstehst du, Lot? Wir können die Stadt nicht vernichten. Die Stadt ist gerichtsreif. Lot, fliehe aus Sodom. Es ist höchste Zeit und die Engel müssen ihm am Kragen rausziehen, weil er zu zögerlich ist, zu wartend. Verstehst du, lass alles zurück und fliehe um dein Leben. Oder wir lesen in der Bibel, fliehe aus Babylon. Weißt du, Gott befiehlt uns manchmal zu fliehen. Fliehe aus Babylon, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Fliehe. Ist auch so ein Stichwort. Du musst manchmal fliehen, aber auch Gott befohlen ist fliehen. Und du musst wissen, wohin du hinfliehen sollst und wie weit du gehen sollst. Gott hat dem Josef vorgegeben, nimm Maria und das Kind und geh nach Ägypten. Nicht woanders. Fliehe. Solange du noch fliehen kannst. Es ist so wichtig, dass wir die Stunde Gottes auch da in diesen Dingen verstehen. Und nachher fliehen ist falsch. Wenn es zu spät ist, wenn der Zug abgefahren ist. Wenn du die Stimme Gottes hörst, jetzt, dann solltest du jetzt aussteigen und das Schiff verlassen. Noch eine Fluchtmöglichkeit hast du. Vielleicht ist das die letzte oder die allerletzte. Und dann ist es zu spät. Ich werde nie vergessen, in Danzig war ein Pastor, der hat von Gott während der Predigt bekommen, Geschwister, der liebe Gott zeigt mir, wir sollen die Stadt heute noch verlassen. Und als er das sagte, da waren ein paar Spitzel von der SS im Gottesdienst, die haben ihn gleich mitgenommen wegen Sabotage und Volksverhetzung und was weiß ich. Und die Gemeinde, die das gehört hat und verstanden hat, die ist abgehauen von Danzig so schnell wie möglich. Und die anderen, die nachher geblieben sind und dann fliehen wollten, konnten nicht fliehen. Die sind alle ersoffen. Das Eis, die wollten übers Eis weg, aber da wurde es gesprengt, Schiffe waren nicht mehr da, war alles zu spät. Deshalb höre auf die Stimme Gottes. Und hier in Berlin, ein guter Freund, Bruder Erwin, der ist beim Herrn Jesus, der hat mir erzählt, als er hier Pastor war, da hat er eines Tages von Gott einen Befehl bekommen, Geschwister, das ist mein letzter Gottesdienst. Ich muss vorstellen, in den Kriegsjahren, das ist mein letzter Gottesdienst. Wer was braucht, nimmt alles von der Gemeinde mit. Er hat das Klavier mitgenommen. Oder so, tragt alles nach Hause, nimmt alles was, die Stühle, vielleicht braucht ihr wo, die Stühle, nimmt alles mit. Und am nächsten Tag kam Gestapo, hat die Gemeinde verblommt, was draußen war, war draußen, was drin war, drin. Und er sagt, ich bin so froh, und ihn haben sie auch mitgenommen, dann hat er, in Dänemark war er, musste dann dienen als Gefangener, als Abgeordneter, und sagte, du glaubst gar nicht, wie gut Gott ist. Ich habe Gott gedient und Gott hat für mich gesorgt. Ich durfte in der Küche arbeiten. Und in der Küche, da hat niemand gehungert. Ich durfte in der Küche arbeiten. Weißt du, wenn du für Gott sorgst und Gott gehorchst, du wirst abgerufen und abgeholt und dergleichen. Jost Müller-Bohn, ein Freund von mir, ebenfalls hat mehrere Bücher geschrieben. Und ja, sein Lieblingsthema war Dresden, wie die ganzen Bilder aus Dresden, vor allem von Ludwig Richter, die Bilder, wie die gerettet worden ist. Und er beschreibt von einem Pfarrer, der wohnte nicht in Dresden, aber der hat von Gott einen Auftrag bekommen, nachts hat er eine Vision gehabt und er sollte nach Dresden gehen. Und dann ist er in Dresden, was kann er retten, keiner will, keiner glaubt es ihm, dass da war noch gar nichts. Dresden war voll mit Flüchtlingen. Und so weiter, was soll er da retten? Keiner will es, alle wollen nur hier bleiben und wollen und so weiter. Mit seinem Wägelchen hat er Äpfel mitgebracht für die Leute, für die Flüchtlinge, die in Dresden waren. Und auf dem Rückweg, was nehme ich mit, hat ein Bruder, was Pastor besucht hat, so viele Ludwig Richter Bilder gehabt, die hat er alle eingepackt auf seinen Wagen und mitgenommen. Dann wurde unterwegs noch aufgehalten von der Polizei, was machen Sie? Ja, ich habe Äpfel gemacht, ich habe getauscht mit Äpfel und so weiter. Und da die ganzen Ludwig-Richter-Bilder gerettet, sonst wären sie alle verbrannt, als Dresden angegriffen worden ist. Verstehst du? Und da hat er nachher drauf ein Buch gemacht mit den Geschichten von den Bildern von Ludwig Richter. Meine Kinder haben das gerne gelesen, diese Kindergeschichten. Weißt du, Gott gibt Aufträge und wir müssen schnell reagieren oder bleiben lassen. Löse dich, wenn du dich noch lösen kannst. Rette dich, solange es noch Rettungsboote gibt, solange die Tür von der Arche offen ist. Suche Gott, solange er noch zu finden ist. Verstehst du, das ist ein Auftrag. Bring dich in Sicherheit, solange du das kannst. Nachher ist es zu spät. In Jesaja 51, Vers 45, mein Volk zieht aus von ihnen, von Babylon damals. Rettet euch, der Herr, der sein Leben vom Zornesglut befreien möchte, rettet. Und Offenbarung 18, Vers 4, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, an Babylon, rettet euch. Also das ist Gott befohlen. Wenn es Gott nicht befiehlt, das geht ins Dunkle, ins Finstere, in den Abgrund. Aber wenn es von Gott befohlen ist, dann wirst du gerettet. Dann hat Gott einen Weg. Und manchmal bereitet Gott auch langfristig einen Weg. Denk an die Geschichte Josef und Jakob und seine Familie. Damit sie nicht untergehen und damit sie ja, zu einem Volk werden. Komm heim, solange der Vater noch steht und wartet, solange er noch lebt. Der Bruder wird dich nicht aufnehmen, wenn du zurückkommst. Der Bruder wird dich nicht aufnehmen. Denk drüber nach. Solange es noch ein Zuhause für dich gibt, verstehst du, solange das Zuhause nicht verkauft hat, komm heim, solange noch jemand auf dich wartet. Komm heim. Solange jemand dich noch haben will, verstehst du, fang an zu suchen und sagen, ist jetzt wirklich die Tür offen? Eines Tages sind die Türen zu. Eines Tages ist es zu spät. Deshalb Lukas 21, Vers 36. Seid alle Zeit bereit. Wie? Wachet und betet. Das ist zuerst mal, wie man alle Zeit bereit ist. Wachet und betet. Dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Betet und wachet. Weißt du, was das bedeutet? Beten, offene Augen haben, wachet. Aufpassen, Zeitung lesen, Nachrichten hören, das gehört zum Wachen. Wachen ist nicht nur, dass ich einfach zum Himmel starre und die Sterne zähle, komme sowieso nicht weit. Wachen ist, dass du die Bewegung der Zeit, den Zeitgeist beobachtest und betest und wartest und beten ist mit Gott reden. Nicht in die irgendwie große Gebete runterleihen, nein, mit Gott besprechen die Sache. Was ist dran? 1. Timotheus 6, Vers 11 noch. Aber du, Gottesmensch, bist du, ob jetzt du Timotheus heißt oder Johannes Matthäus oder wie auch immer, aber du, Gottesmensch, fliehe das, was da vorher aufgezählt wird. Jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Das ist die Flucht, auf der du dich begeben solltest in dieser Zeit, in dieser Welt. Nach Gerechtigkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast und das gute Bekenntnis gegeben hast vor viele Menschen. Fliehe, entkomme diesem negativen Pessimismus, dem Lügengeist, was auch immer ist. Paulus nennt eine ganze Liste, vor wem und vor was er fliehen sollte. Und jetzt pass auf, fliehe vor dem Streit, Zank und Wortglauberei, fliehe vor dem Streit. Streite dich noch nicht mit Leuten, das bringt sowieso nichts. Weißt du, kannst reden den ganzen Tag, was weiß ich, und am Schluss bleibt der bei seiner Meinung und du musst auch bei deiner Meinung bleiben. Fliehe dem Streit, dem Neid, der Lästerung, dem bösen Argwohn, der Liebe zum Geld und. Dort heißt, fliehe solchem, entkomme aus der Schlinge, solange du es kannst. Eines Tages ist es zu spät, geht nicht mehr. Fliehe den Begierden der Jugend. Weißt du, da sagt er ja, ich bin ein alter Mann, was soll ich? Das ist nicht, spricht mich nicht an, ich bin nicht gemeint. Was sind die Begierden der Jugend? Auch alte Menschen haben diese Begierden der Jugend. Ich muss es haben, ich brauche es. Verstehst du, Begierde der Jugend? Dies und jenes, ich muss es haben, ich will das sein. Oder ich will jenes sein, verstehst du? Das ist, die Jugend ist, die will, ich will das erreichen und ich will das erreichen. Diesem ganzen Eifer, falschen Eifer, fliehe. Diese geistigen Selbstbefriedigung der Begierden. Löse dich von deinen Leidenschaften, die dich so treiben. Ich muss es haben. Ich muss es. Was musst du haben? Frieden mit Gott, weiter nichts. Frieden mit Gott, mehr nicht. Fliehe den Leidenschaften. Es gibt diese Weltflucht. Und beides ist gut und beides ist schlecht. Weltflucht. So viele fliehen von der Welt, sie ziehen sich zurück. Das geht mir nichts mehr an, die einen. Aber weißt du, bei Gott, du musst lernen, so Gratwanderung. Weltflucht. So viele Menschen betreiben, so viele Christen betreiben Weltflucht. Ach, das brauche ich nicht mehr. Da bin ich schon drüber hinweg. Du bist noch nicht drüber hinweg. Du bist erst drüber hinweg. Drüber hinweg, wenn du bei Jesus bist. Vorher bist du noch gar nicht drüber hinweg. Du bist immer noch anfechtbar. Weißt du, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe keine Anfechtung mehr, dann weiß ich, das ist ein Lügner oder Lügnerin. Alle Menschen haben noch Anfechtung und werden versucht, sogar der heilige Jesus wurde versucht und angefochten. Ich habe keine Anfechtung. Wenn die sagen, ich habe keine Anfechtung, entweder sind sie keine Menschen mehr oder sie lügen. Eins von beiden. So, Weltflucht. Das Einzige ist, wo du fliehen sollst, da ist Sünde. Und die Sünde ist für mich Rebellion gegen Gott. Das ist die Sünde. Nichts anderes und nichts mehr und nicht weniger. Rebellion gegen Gott. Gott liebt die Welt, von wegen Weltflucht. So sehr gab es seinen Sohn für diese Welt. Verstehst du? So sehr hat er die Welt geliebt. Die Menschen geliebt. Er liebt die Schöpfung. Er liebt das Leben. Und das will ich auch lieben. Weltflucht ist wieder was anderes. Die Welt, die ohne Gott ist. Das ist Materialismus. Jesus hat sogar die Menschen in die Welt hinausgeschickt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium von wegen Weltflucht. Wie sollen die Menschen von Jesus was erfahren, wenn du nicht hingehst? Erreiche deine Freunde, deine Verwandte und entziehe dich ihnen nicht. Die kommen nur durch dich zu Jesus. Du bist Salz und Licht in dieser Welt. Distanziere dich nicht von ihnen. Weise sie nicht ab. Weißt du, das geht mir nicht ab. Ich muss in eine Versammlung gehen. In eine Bibelstunde. In eine Andacht. Lehn sie nicht ab. Sei nicht menschenscheu. Flucht. Menschenscheu. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ganze System. Frage ich immer, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? In der Situation. Etwas braut sich zusammen und da braut sich schon einiges zusammen. Du siehst also, die Polizei wird nicht mehr recht, nicht mehr, hat nicht mal die Welt in den Griff. Das haben wir in Köln erlebt und woanders, in anderen Städten. Weißt du, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Da erfüllt sich das. Und alle können hierher kommen. Willkommenskultur. Jetzt haben wir die Früchte, das Willkommenskultur. Ja. Deshalb sagt Jesus, seid klug und ohne falsch. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und ohne falsch. Wir sollten also lernen, wie Jesus zu denken, wie Jesus zu handeln, wie Jesus zu reagieren. Und du, der Herr Jesus, war auch ein Feigling. Entschuldigung, das hast du vielleicht noch gar nicht gehört. Weißt du, als sie den Johannes, den Täufer, verhafteten, hat er sich versteckt, er ging nach, ins Ausland. Der Herr Jesus ging auch ins Ausland, weil er hörte, der Johannes wird jetzt verhaftet und jetzt suchen sie jetzt mich, jetzt werden sie mich, bis er vom Herrn am Auftrag bekommen hat, geh wieder zurück. Aber er ging nach Sidon, da wo der Elia hier bei der Witwe war. also im Ausland. Weißt du, er zog sich zurück. Und vielleicht musst du dich auch mal ruhig verhalten. Gott hat mir ein Bibelwort gegeben, steht nicht in der Bibel, aber ich könnte es in meiner Bibel reinschreiben. Wenn der Löwe schläft, lass ihn schlafen und weck ihn nicht. Weißt du, was das bedeutet? Wenn der Löwe schläft, lass ihn schlafen und weck ihn nicht. Verstehst du, du musst nicht unbedingt den Teufel wecken und provozieren. Wir sollen lernen, seid klug und ohne falsch. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Gebrauche deinen Geist. Wir sollen einfach wissen, was Jesus getan hat. Und dann, als er merkte, das ist der Wille des Vaters, meine Zeit ist gekommen, dann ging er schnurstracks auf Jerusalem zu, da lief er nicht mehr weg. Und dann, als er verhaftet wurde, dann sagte er, nehmt mich und lasst diese gehen. Dann stellte sie die Sache, wir müssen uns nicht zu früh als Märtyrer und uns gleich als Märtyrer liefern und sagen, jetzt werde ich ein Märtyrer in Jesu Namen. Nein, wenn es geht, lebe ein bisschen länger als, verstehst, eine Legende, ob es wahr ist oder nicht, aber es ist eine Legende. In Rom ist eine Verfolgung, Christenverfolgung größter Art und alle raten dem Bruder Petrus, verlass Rom, geh aus Rom. Da ist eine Verfolgung und Petrus geht die Via Appia runter und unterwegs kommt ihm Jesus entgegen im Geist und dann fragt der Herr Petrus, wo gehst du? Oder Petrus fragt den Herrn, wo gehst du hin? Ich gehe nach Rom, um zu sterben. Und wo gehst du hin? Verstehst du? Du solltest dich immer fragen, wo gehst du hin? Wo war das? Wo gehst du hin? Und dann dreht sich Petrus auch um und sagt, ich gehe jetzt. Jetzt weiß ich, ich laufe nicht vor dem Tod weg. Ich gehe als Märtyrer. Wir müssen alle als Märtyrer sterben. Wir bekommen die Kraft des Heiligen Geistes, um als Märtyrer zu sterben. Und alle diese Jünger sind als Märtyrer gestorben. Bleibt in Jerusalem. Aber die Zeit muss reif werden. Nicht zu früh. Und wenn Gott dich aus dem Gefängnis rausholt, und Petrus wurde aus dem Gefängnis rausgeführt, weil seine Arbeit noch nicht erfüllt war, sein Auftrag war noch nicht vollendet, so, dann führt ihn der Engel ihn raus und dann sagt, und jetzt geh schnell, wo du willst. Dir ist freigestellt, wo du hingehst. Der geht zu den Ihrigen und dann sagt er, Geschwister, mit mir ist ein Wunder passiert, jetzt gehe ich weiter. Und ist auch irgendwo untergetaucht. Die Gemeinde, Urgemeinde, als sie merkte, Jerusalem wird fallen, die Zeichen aus Matthäus 24 erfüllen sich buchstäblich, dann haben sie übergesiedelt von Jerusalem nach Pela und dort haben sie überlebt. Und die, die in Jerusalem geblieben sind, die sind alle niedergemetzelt worden. Also wir sollen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Wo gehst du hin? Wo war das? Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Geist der Weisheit und der Erkenntnis gegeben hast. Und du hast uns einen sensiblen Geist gegeben. Und ich bitte, Herr Jesus, ganz besonders in der Endzeit, in der wir jetzt hier leben, dass wir wirklich sensibel sind für die Führung des Heiligen Geistes. Du musst uns sagen, was wir essen, was wir trinken, wo wir wohnen, was wir, mit wem wir zusammen sein dürfen und sollen und können. Herr, du musst alle Teile des Lebens persönlich übernehmen. Wir legen uns in deine Hände und lassen uns von dir führen. Geist Gottes, leite uns auf rechte Straße um deines Namens willen. Und wir wollen eins nicht von dir weglaufen, von dir zu fliehen, Herr Jesus, von deinem Reich zu fliehen. Wir wollen bei dir sein und wir wollen nicht wie David zu den Feinden übergehen und mit den Feinden mitkämpfen. Wir wollen auf deine Seite stehen, auf Gedeih und Verderb. Halleluja, du wirst uns die Kraft des Heiligen Geistes dazu geben. Danke, Herr Jesus. Amen.